Deutschlandfunk. Der Tag.
8, 7, 6, 5, 4. Engine ignition 2, 1, 0. Release and lift off.
Oh, ich liebe Countdowns. Es ist immer so, man will wissen, was danach passiert. Das triggert einfach meine Neugier. Irgendwer zählt runter. Und dann? Was passiert dann? In diesem Fall hat heute eine Rakete Cape Canaveral verlassen, um einen kleinen, superschlauen Rover zum Mars zu bringen. Was jetzt die Augen von Nerds wahrscheinlich zum Leuchten bringt, führt aber vielleicht dazu, dass sich andere fragen, ey, warum geben wir dieses Geld, was Raumfahrt kostet, nicht bei uns unten auf dem Planeten aus? Wir haben doch gerade eine Handvoll Probleme bei uns. Fragen wir gleich mal nach. Zunächst beschäftigt uns aber das Thema Mündigkeit. Es geht um geistige, ja, politische Reife. Denn darum dreht sich gerade die Debatte über das Wahlalter. Es gibt mal wieder Stimmen, die sagen, dass das gesenkt werden müsste. Aber es gibt eben auch Gründe dagegen. Und dann sind wir bei der Frage, wie viel ältere Politikerinnen und Politiker der jüngeren Generation eigentlich zutrauen. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Die politischen Geschicke des Landes mitbestimmen können, indem man entscheidet, wer in diesem Land Macht erhält. Das ist ein Kennzeichen unserer Demokratie. Wir sind eben nicht unmündige Untertanen, die gehorchen. Wir sind Bürgerinnen und Bürger, die mitbestimmen können. Unter anderem eben, indem wir an Wahlen teilnehmen. Das ist ein Aspekt unserer politischen Partizipation und zwar ein ziemlich entscheidender. Nur man darf in Deutschland erst ab einem bestimmten Alter wählen. Die Grenze dafür liegt bei 18 Jahren, jedenfalls was den Bundestag angeht. Und es wird immer wieder darüber diskutiert, ob das nicht anders sein sollte. Ob jeder, jede, egal wie alt, schon eine Stimme bekommen sollte. Und ganz aktuell geht es um die Frage, ob das Wahlalter zumindest gesenkt werden sollte auf 16 Jahre. Eigentlich eine alte Debatte, die in Sommerzeiten aber eben wieder Konjunktur bekommen hat und die ich mir gemeinsam mit Gudula Geuter angeschaut habe, Hauptstadtkorrespondentin für den Deutschlandfunk. Gudula, schauen wir auf den Status quo. Seit wann darf man überhaupt ab 18 wählen und warum?
Das ist konkret so seit 1972. Da wurde das Wahlalter gesenkt. Es wird trotzdem jetzt ein Jubiläum gefeiert, weil zwei Jahre vorher das Grundgesetz entsprechend geändert wurde. Das heißt, das ist jetzt 50 Jahre her. Und du fragst, warum das damals geändert wurde. So verstehe ich das. Warum ist das so? Wir sind in einem Kontext, wo USA, Vietnamkrieg zum Beispiel, Barry Maguire gesungen hat, you're old enough to kill, but not for voting. Oh. Also du bist alt genug, um zu töten, aber nicht um zu wählen. Und das war ein Argument, das auch Gustav Heinemann, SPD-Justizminister, ganz prominent in die Debatte gebracht hat, wenn das Bundeswehralter bei 18 Jahren lag, dann könne man nicht den Leuten, die man einzieht, gleichzeitig das Wählen verwehren. Das Ganze ist eben im Kontext dann auch von Willy Brandt, Mehr Demokratie wagen und auch einer Sachverständigenanhörung, die es damals im Bundestag gegeben hat, wo ziemlich durch die Bank die Sachverständigen offenbar gesagt haben, dass die Reife der Jugendlichen größer ist, als das noch Jahre vorher der Fall gewesen wäre.
Interessante Entwicklung. Also auch, warum darf man denn aber trotzdem in Deutschland bei einigen Wahlen schon ab 16 wählen?
Ja, gar nicht mal trotzdem. Das ist, wenn man den Befürwortern folgt, eine ähnliche Entwicklung. Denn man muss dazu wissen, auch damals, auch zu Willy Brandts Zeiten, fiel das damit auseinander mit dem Volljährigkeitsalter, das erstmal die ersten Jahre noch bei 21 lag. Und das ist eben jetzt auch etwas, was Befürworter, Katja Mast hat mir das heute gesagt, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, dass das sozusagen die parallele Situation sei. Es ist tatsächlich so, dass in 9 Bundesländern man schon ab 16 das aktive Wahlrecht hat. Ich glaube in keinem das passive, aber...
Aber, Auftritt Büsker, ich muss nämlich nachträglich noch was hinzufügen, was Gudula im Nachhinein aufgefallen ist. Eine kleine Unklarheit, die wir beseitigen müssen. In 4 Bundesländern hat man ein Wahlrecht ab 16 auf Landesebene. Das heißt, hier darf man ab 16 Jahren für den Landtag mitwählen. Ansonsten gilt für eine Mehrzahl der Bundesländer das Wahlrecht ab 16 auf kommunaler Ebene, also eben für Kommunalwahlen. Das als kleiner, mehr oder weniger eleganter Zwischentrag. Gudula hatte eine schöne Überleitung.
Aus denselben Gründen, aus denen eben sonst Befürworter auch dafür sind, dass man jetzt ab 16 wählen kann.
Ja, dann gucken wir uns die Argumente doch vielleicht an. Warum wollen die, dass das Wahlalter gesenkt wird?
Eine Hoffnung ist, dass das politische Interesse steigt. Eine Hoffnung ist, dass junge Leute ans Wählen rangeführt werden, solange die noch in einem Kontext sind, der politisch interessierter ist, als wenn sie völlig frei ins Leben entlassen werden, nämlich zum Beispiel der Schule, wo sie über die Lehrer vielleicht Ansprechpartner haben, die ihnen Politik näher bringen können. Ist es natürlich, das ist ein politisches Argument, eine Repräsentation politischer Interessen. Wir haben im Moment die größte Wählergruppe über 60 Jahre. Und zum Beispiel Hermann Otto Solms FDP hat vor kurzem nochmal gesagt, dass das eben dazu führen würde, dass auch Politik für die Älteren gemacht werde gegen die Interessen der Jüngeren. Das ist ein politisches Argument. Und dann ist eben die große Frage, sind die Leute reif genug? Und dazu gab es gerade eine ganz frische Studie von Wissenschaftlern des Otto-Suhr-Instituts mit Unterstützung der Otto-Brenner-Stiftung. Und die haben versucht zu untersuchen, wie reif die Leute sind. Wie untersucht man das? Das kann man sich wahrscheinlich drüber streiten. Aber sie haben eben genommen, politische Informiertheit, politisches Interesse. Und haben gesagt, es macht praktisch keinen Unterschied, ob die Leute 16 oder 18 sind. Das ist ein Punkt. Und sie haben aber noch mehr rausgefunden. Es macht keinen Unterschied, ob die Leute in Brandenburg oder Sachsen wohnen. Das heißt, ob sie wählen dürfen oder nicht. Das ist nämlich unterschiedlich in den beiden Ländern. Und das wiederum heißt, dass diese Hoffnung, dass es das politische Interesse weckt, nicht so richtig aufgeht. Und ein weiterer Punkt, ich habe das mit der Schule und ans Wählen rangeführt gesagt, da sagen die, weisen die einfach nochmal darauf hin, dass wer mit 17 noch in der Schule ist, dass das wahrscheinlich ohnehin die Soziotope sind, die eher politisch interessiert sind. Wer mit 16 die Schule verlassen hat, das sind eher die, die dann vielleicht weniger wählen gehen.
Also die Argumentationsgrundlage wäre dann, Gymnasiasten sind grundsätzlich eher politisch interessiert und würden dann eher wählen gehen. Verstehe ich das richtig?
Das ist wohl auch so. Das ist wohl, dass der Bildungsgrad mit der Wahlaktivität zu tun hatte, gibt es wohl eine Korrelation.
Auch ein schwieriges Thema. Vertiefen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal, weil als es jetzt darum ging, wie politisch interessiert die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen sind, habe ich an Fridays for Future denken müssen, weil wir da ja tatsächlich in den letzten Jahren zunehmende Proteste gesehen haben. Und wir hatten jetzt ja auch gerade diese Sinus-Jugendstudie, wo eigentlich rausgekommen ist, dass Jugendliche sich schon mehr Beteiligung wünschen, also auch politische Mitentscheidungsfähigkeit, weil sie sich ungehört fühlen. Da könnte dann aber wiederum doch eigentlich politische Partizipation ein Weg sein, um diesem Wunsch nachzukommen.
Ja, klar. Also ganz klare Antwort ja. Die Frage ist, ob man dem nachgeben will oder nicht. Wer glaubt, und wir hatten die Argumente der Gegner ja noch nicht, wer glaubt, die Leute seien einfach in dem Alter noch nicht reif dafür, der wird sagen, ja, die können viel wollen, aber man kann sie auch auf andere Weise vielleicht beteiligen.
Das heißt, die mangelnde Reife ist dann das Argument der Gegnerinnen?
Ja, und zwar mit einem recht formalen Argument. Das vertritt heute der Generalsekretär der CSU, Blume, dass er einen Gleichlauf haben will mit der Volljährigkeit. Das habe sich bewährt. Jetzt haben wir gerade schon erfahren, dass das nicht immer so war. Aber gleichwohl, Volljährigkeit, er nennt noch die Strafmündigkeit, was auch nicht ganz stimmt, aber nennt eben auch die Geschäftsfähigkeit. Und das hat im Bundestag vor einer Weile Stefan Meyer breiter ausgeführt, auch CSU heute parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, der gesagt hat, Interesse und Informiertheit, das kann man abrufen. Aber welche Reife daraus folgt, das ist eben auch eine Bewertungsfrage. Und man traut eben zum Beispiel einem unter 18-Jährigen nicht zu, obwohl er ein Interesse an einem gebrauchten Fahrrad hat, obwohl er weiß, eine Meinung dazu hat, wie viel Geld ihm das wert ist, traut man ihm nicht zu, da einen gültigen Kaufvertrag drüber zu machen. Man soll ihm aber die Reife zusprechen, zu wählen. Also das kann man so oder so sehen. Man kann sich fragen, ob zum Beispiel es eine besondere Unbedingtheit gibt in dem Alter, weniger Kompromissfähigkeit oder ob das überhaupt ein Gegenargument ist. Vielleicht will man das ja auch. Und andere Fragen, ob meinetwegen die Abgrenzung zum Elternhaus eine besondere Rolle spielt, was noch ein Reifungsprozess ist, was mit 16 vielleicht noch eher der Fall ist als mit 18. All das kann man unterschiedlich bewerten und das ist, glaube ich, die zentrale Frage, wie man das bewertet. Die anderen, die politikwissenschaftlichen Fragen, sind sozusagen dann untergeordnet nach meiner Einschätzung.
Die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ist, inwieweit die Positionierung in dieser Hinsicht auch was mit den Wählergruppen der jeweiligen Parteien zu tun hat.
Das ist insofern eine interessante Frage, als ja fast alle Parteien für die Absenkung sind. Die FDP ist dafür, die Grünen sind dafür, die SPD ist dafür, die Linkspartei ist dafür. Die CDU-CSU ist zumindest mehrheitlich dagegen. Bei der AfD habe ich zumindest gefunden, dass sie im Saarland mal so abgestimmt hat. Aber vermutlich auch kein heftiger Fürsprecher. Was interessant ist dabei, ist, dass die Befürworter bei jungen Leuten völlig unterschiedlich ankommen. Und zwar wirklich ganz eklatant. Die Grünen haben bei der Europawahl unter 18- bis 24-Jährigen 34% bekommen. Die CDU 12, die SPD, die vehement dafür ist und seit langem für das niedrigere Wahlalter eintritt, 8%. Mit anderen Worten, nein, es ist sozusagen keine Berechnung in der Forderung.
Zumindest nicht der Befürworter, weil wenn du CDU und AfD ansprichst und auch die CSU, das sind ja schon Parteien, die tendenziell eher eine ältere Wählerinnengruppe haben.
Grundsätzlich ja, aber die größte parteipolitische Jugendorganisation ist die Junge Union. Also es gibt schon auch ein erfolgreiches Bemühen um Jüngere in der Union.
Du hast eben aufgezählt, wer so alles dafür ist und wer dagegen. Ist denn jetzt in irgendeiner Form damit zu rechnen, weil es ist ja jetzt nicht unbedingt ein neues Thema, sondern eins, über das wir seit Jahren diskutieren, dass das tatsächlich mal irgendwie eine konkrete politische Initiative, vielleicht sogar tatsächlich eine Veränderung wird?
Naja, es ist eine ganz einfache Frage der Mehrheitsverhältnisse. Im Moment würde ich sagen, Wahrscheinlichkeiten sprechen dafür, dass die Union relativ starke Kraft ist im nächsten Bundestag. Wobei, das ist nicht relevant, denn es gibt jetzt schon eine deutliche Mehrheit im Bundestag für eine Absenkung. Aber dass eine Regierung beteiligt ist, gibt es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Dann würde es nichts. Sonst müsste es rechnerisch eigentlich was werden.
Wie hat dieses Thema das jetzt gerade eigentlich auf die Agenda geschafft? Liegt das an diesem Jubiläum, was wir da haben? Weil eigentlich, wir stecken ja auch gerade so ein bisschen im Sommerloch.
Ne? Das wollte ich gerade sagen. Das Jubiläum ist sicherlich ein echter Grund. 50 Jahre ist eine schöne Zahl. Wobei das, wie gesagt, auch nicht die erste Wahl war und noch nicht mal die Wahlrechtsänderung. Gleichwohl sind wir im Sommerloch und das hat dpa zum Anlass genommen, Saskia Esken zu fragen und Robert Habeck, der sich auch ähnlich schon vor kurzem geäußert hat, die natürlich alle die wenig überraschenden Antworten gegeben haben, dass sie das, was ihre Parteien jeweils vehement vertreten, auch finden. Das heißt, das ist ein sozusagen abgerufenes Thema im Sommerloch, so würde ich das einschätzen.
Wie wir auch gerne sagen, die dpa hat das Thema gesetzt.
So ist es.
Macht das Thema aber nicht weniger relevant, weil, wie wir darüber gesprochen haben, es sind ja schon einige Punkte und theoretisch auch eine Mehrheit da.
So ist es. Und zwar eine deutliche Mehrheit. Wenn man die Parteien zusammenzählt, ist das eine deutliche Bundestagsmehrheit.
Gudula, danke, dass du erklärt hast, wie dieses Thema zustande gekommen ist und was eigentlich so alles dahinter steckt.
Sehr gerne.
Das war heute ein Fest von US-Patriotismus und auch Nerdigkeit, wenn man heute Mittag NASA-TV geschaut hat, die live vom Start der Rakete mit dem Rover Perseverance gestreamt haben. Mit richtig großem Geschirr, also diverse Fachgespräche vorweg. Musik hat man sich auch zugeschaltet. Aus dem Homeoffice durfte Gregory Porter die Vereinigten Staaten besingen. Es war halt ein Raketenstart unter Corona-Bedingungen.
America. America, God shed his grace on thee.
Angesichts einer im Land um sich greifenden Pandemie und einem Wirtschaftseinbruch von gut 33% ist es vielleicht auch einfach mal eine gute Nachricht für die USA. Auch darüber habe ich mit Guido Meyer gesprochen, Raumfahrtjournalist, der sich heute das Ganze ebenfalls angesehen hat. Wir haben gesprochen über das, was der Rover auf dem Mars eigentlich tun soll, über die Frage, was das überhaupt bringt, was das Ganze soll, also auch so viel Geld auszugeben, dass man woanders vielleicht besser einsetzen könnte, Stichwort Klimawandel. Und es geht um die Frage, warum auch andere Nationen im Moment so scharf drauf sind, den Mars zu erreichen. Wir haben am frühen Nachmittag gesprochen und da wollte ich von Guido erstmal wissen, wo sich das gute Stück eigentlich gerade befindet über unseren Köpfen.
Es ist noch in der Erdumlaufbahn. Es werden hier mal erst die ganzen Instrumente überprüft, bevor es sich quasi aus dem Anziehungsbereich der Erde löst und dann die eigentliche Reise erst antritt und die dauert ja einige Monate. Das wird ja im Februar erst ankommen, aber die wollen auf keinen Fall eine kaputte Raumsonde auf die Reise schicken. Also erstmal da oben parken, dann gucken, klappt alles, Funkkontakt, Treibstoff und so weiter und dann ab zum Mars.
Perseverance, das heißt ja Beharrlichkeit oder auch Ausdauer auf Deutsch. Was soll uns denn dieser Name eigentlich sagen?
Erstmal sagt er, dass es ein ganz furchtbarer Name ist für mich. Ich fand schon den letzten Namen Curiosity, also zumindest für uns Deutsche, schwer auszusprechen. Das sind ja meistens Wettbewerbe, irgendwelche Schüler können da Namensvorschläge einreichen. Und so wurden sowohl Curiosity als auch Perseverance ausgewählt. Die sind ja beide auch baugleich. Wenn man sie also vor sich stehen sieht, die haben die gleiche Anzahl von Rädern, die sind genau gleich groß, die Instrumente sind größtenteils identisch. Deswegen wäre es sogar eigentlich egal, welcher der beiden Rover jetzt wie heißt. Aber natürlich, Curiosity soll heißen Neugier auf Leben auf den Mars. Mhm. Und Perseverance halt Ausdauer. Wir können 12, 18 Monate durchhalten auf dem Mars, vielleicht sogar 2 Jahre. Es wird sich zeigen.
Was genau soll denn jetzt der neue Rover leisten, was der alte noch nicht gemacht hat?
Er wird etwas zum allerersten Mal machen, was die Geologen vor allem schon seit Jahrzehnten fordern. Und zwar Steine aufheben vom Mars, die einsammeln. Das ist schon oft gemacht worden. Aber bisher wurden diese Steine immer vor Ort untersucht. Also bisher waren diese Rover immer so eine Art Labor, da wurden dann Steine erhitzt, da wurde geguckt, was verdampft da jetzt, schwimmt da irgendwas drin im besten Fall. Und jetzt sollen diese Steine auch wieder aufgenommen werden, aufbewahrt werden, aber jetzt erstmal zur Erde zurückgeflogen werden. Und da kommen auch die Europäer ins Spiel. Die Europäer werden so in vielleicht 5 Jahren eine zweite Sonde bauen. Die wird dahin fliegen, wo Perseverance im Februar aufsetzen soll, wird dann diese Steine aufnehmen und zur Erde fliegen. Und dann können Geologen eben erstmals sie auf der Erde Marsgestein untersuchen.
Gibt es denn da jetzt ein konkretes Ziel für diese Forschung, wie man das ansonsten aus der Wissenschaft kennt? Oder ist das auch so ein bisschen, wir wollen mal gucken, was da eigentlich los ist?
Naja, Sie wissen, dass da nicht viel los ist bisher. Das Ziel ist immer das gleiche. Seit den 70er Jahren schießt die NASA ja Raumsonden zum Mars. Mit Viking hat es angefangen. Auch die Europäer machen sowas. Ja, die Inder in den letzten Tagen, gerade die Araber und die Chinesen. Mhm. Und die von dir gestellte Frage ist immer die gleiche. Sind wir die Einzigen im All? Gibt es noch andere Planeten im Sonnensystem, auf denen sich Leben entwickelt hat? Natürlich will da niemand grüne Männchen treffen. Also schön wäre es, aber eher unwahrscheinlich. Mhm. Aber kleine Mikroben, die reichen ja. Wenn unter diesen Eiskappen flüssiges Wasser ist, und das glauben ja viele Biologen, und wenn in diesen unterirdischen Seen irgendwas schwimmt, dann wäre das der Beweis, dass das Leben mindestens 2-mal im All entstanden ist, unabhängig voneinander, 2 verschiedene Evolutionen und das sogar auf 2 Planeten, die benachbart sind. Also das wäre eine Riesensensation und deswegen auch diese Hartnäckigkeit bei der Frage, gibt es oder gab es Leben auf dem Mars?
Aber warum ist diese Frage überhaupt wichtig?
Na, also ich würde es gern wissen, ob ich alleine bin. Wenn man nachts in den Sternenhimmel guckt und die ganzen Sterne sieht, die sind so weit weg, wir können sie erstens gar nicht erreichen. Aber zu wissen, wir sind hier allein auf dieser winzigen Erde, in diesem fast unendlich großen Weltall, ist eine andere, ich sag mal, Lebenseinstellung, als zu sagen, vielleicht sind da oben andere, die gucken uns gerade an, die gucken gerade von oben auf uns runter und fragen sich, sind sie alleine? Also ich persönlich glaube, es wimmelt da draußen von Leben. Nur wäre es mal schön, mal irgendwas zu finden irgendwann, denn bisher gab es keinen Funkkontakt. Also es wurde per Funk noch nichts gefunden bei diesen berühmten exosolaren Planeten, also Planeten, die andere Sterne umkreisen als die Sonne. Und schon gar nicht wurde vor Ort was gefunden. Aber wie gesagt, wenn gleich nebenan auf dem Mars irgendwas rumkrabbelt oder auch nur gekrabbelt ist in fossiler Form, das fände ich Wahnsinn.
Ich habe die Frage auch deshalb so einigermaßen provokant gestellt, weil ich natürlich genau darauf hinaus wollte, ob das jetzt einen tatsächlichen konkreten Nutzen für uns hat oder ob es halt auch so ein bisschen, ja, romantisch ist vielleicht das falsche Wort, aber wir reden dann ja im Prinzip auch über Sphären, wo wir über den Sinn unserer eigenen Existenz auch sprechen und unsere eigene Existenz vielleicht auch ständig vergleichen wollen mit irgendwas, was da draußen vielleicht sein könnte.
Also das ist ja Romantik, genau.
Ja, es sind eigentlich schon die großen Fragen des Sinn und des Seins, die dann letztlich auch bei der Raumfahrt eine Rolle spielen.
Richtig, das sehe ich genauso. Und deswegen ist diese Frage nach dem Nutzen immer so ein bisschen zwiespältig. An Bord der Raumstation, da kann man sagen, okay, die kann man auch nutzen. Da kann man Medikamente herstellen, man kann Legierungen verbinden ohne Schwerkraft. Das ist okay, damit kann man auch Geld verdienen. Das ist angewandte Forschung, nutzerorientiert. Aber der Nutzen bei der Mars-Forschung ist wirklich nur, wie du gerade gesagt hast, Romantik. Mhm. Also Wissen um des Wissens willen. Die Frage ist, was kommt da? Sind wir allein? Gibt es noch andere? Wo kam das Weltall her? Was war vor dem Urknall? Also die großen Fragen der Existenz, da ist der Mars der erste Schritt.
Und dafür werden auch dann tatsächlich Milliarden investiert.
Das ist gar nicht so viel. Also verglichen mit den Subventionen für die Landwirtschaft in Deutschland oder in der EU ist das ein Bruchteil. Oder ja. Verglichen mit der Meeresforschung zum Beispiel. Natürlich hat die Meeresforschung andere Prioritäten, Klimawandel, globale Erwärmung und so weiter. Ja. Wenn man die Summen für sich nimmt, klar kostet so ein Roboter Geld. Man muss die ganze Manneskraft bezahlen sozusagen, die Arbeitsstunden. Hm. Sie brauchen Montagehallen. Jeder Raketenstart kostet Geld. Aber der BER kostet auch Geld. Oder die Hamburger Oper und der Bahnhof in Stuttgart. Ja. Und das sind auch keine kleinen Summen. Also von daher ist der Nutzen, der ideelle Nutzen wohlgemerkt, für die Raumfahrt, wie ich finde, als Nerd gerechtfertigt.
Ich stelle die Frage eben deshalb, weil wir ja gerade auf unserem Planeten, du hast den Klimawandel schon angesprochen, das ist die eine große Herausforderung, mit der wir hier zu tun haben. Die andere große Herausforderung ist gerade eine wütende Pandemie, die über den Planeten hinwegzieht. Man könnte schon die Frage stellen, ob dieses Geld nicht anderweitig besser investiert wäre hier auf dem Planeten.
Aber gerade diese beiden Parallelen passen ja wunderbar. Stichwort Klimawandel. Mhm. Atmosphärenforscher glauben ja, dass der Mars einst erdähnlich war, dass eben ein Teil der Atmosphäre in den Weltraum entwichen ist. Übrigens genauso wie die Venus, unser anderer Nachbar auf der anderen Seite, auf der sonneninneren Bahn, die heute auch viel zu heiß ist, um da auch nur Sonden landen zu lassen. Die würden sofort schmilzen. Aber auch da gibt es einen Treibhauseffekt. Und mit dem Untersuchen der Atmosphäre beim Mars und bei der Venus kann man eben auch gucken, was können wir vermeiden, um die Atmosphäre der Erde halt so zu halten, wie sie ist. Und Stichwort Pandemie, genauso. Es gibt ja immer die Frage, dürfen wir überhaupt auf dem Mars da unsere Schüppchen und Förmchen ausfahren und Bohrproben entnehmen? Was ist, wenn wir da Bakterien von der Erde mitnehmen, trotz Desinfizierung und trotz Clean Room, und dann unfreiwillig irdische Bakterien in die vielleicht belebte Marsfauna setzen, die dann das Leben auf dem Mars vernichtet? Das ist ja so ein Hauch von Corona, denn so ganz steril bekommt man ein Instrument, einen Roboter, einen Greifarm von der Erde nie. Das Risiko ist immer da, also Verseuchung des Lebensraums, den man quasi untersuchen will.
Das sind ziemlich viele große Fragen, auch die man anhand von Raumfahrt diskutieren kann. Kommen wir vielleicht zum großen Thema Politik, weil du hast es eben schon gesagt. Die Arabischen Emirate haben jetzt eine Sonde geschickt, China hat eine Sonde geschickt. Warum wollen denn gerade alle zum Mars?
Unterschiedlich. Also die Amerikaner machen das ja alle 2 Jahre. Man muss sagen, dass Erde und Mars stehen ungefähr alle 2 Jahre ganz nah beisammen im Sonnensystem. Da kann man quasi rüberspringen, sage ich mal. Heute gestartet, im Februar schon da. Man spart Treibstoff und man spart Geld. Das macht die NASA deswegen alle 2 Jahre, routinemäßig, seit Jahrzehnten, und ist wirklich forschungsorientiert. Also beweisen muss die NASA sich nichts mehr. Die Amerikaner sind die führende Raumfahrtnation der Welt. Aber Stichwort Emirate und China, ich will nicht sagen, die wollen nur angeben, die haben schon auch Forschung an Bord. Die Araber wollen ja auch die Atmosphäre untersuchen und die Chinesen haben auch einen Rover an Bord. Aber der ist schon die Hälfte Prestige, würde ich mal sagen. Mhm. Klar will China den Russen und den Indern und Europäern gerne zeigen, das können wir übrigens auch. Wenn das klappt, wenn die Chinesen im Februar ebenfalls einen Rover auf den Mars bringen, dann wären die erst die 2. Nation, der das gelingt. Also noch vor uns in Europa, nach den Amerikanern, da ist viel Nationalstolz bei. Also man muss sagen, die Raumfahrtneulinge, China, Araber, die wollen der Welt auch zeigen, uns gibt es auch, während eben die großen Etablierten, die wissen, was sie da tun.
Wobei ich mir heute angesichts des Spektakels, was die NASA da aufgezogen hat, auch die Frage gestellt habe, ob das für die USA nicht gerade auch für die US-amerikanische Seele ganz gut sein kann. Da sind wir dann wieder bei der Pandemie und auch bei den aktuellen Wirtschaftszahlen aus den USA, die heute frisch gekommen sind. Also dem Land geht es ja eigentlich gerade nicht so ganz gut. Wenn man sich dann aber beweisen kann, wir sind immer noch in der Lage, Raumfahrt durchzuführen. Wir sind dabei, den Mars zu erobern, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgesprochen, aber wir können das noch. Das ist ja auch ein bisschen Balsam für die Seele.
Das ist Balsam für die amerikanische Seele, für ihren Nationalstolz natürlich. Man muss aber sagen, dass diese Missionen ja vor Jahrzehnten schon geplant wurden. Also die wollten dieses Startfenster kriegen und sie müssen das dann mindestens 10 Jahre vorher, es muss beantragt werden, das Geld im Kongress, es muss geplant werden und so weiter. Natürlich wussten die nicht, dass sie im Juli 2020 Pandemiezahlen haben werden wie kein anderes Land der Welt. Mhm. Aber trotzdem, ich glaube, auch Trump kann anders brauchen. Trump ist ja eh sehr raumfahrtaffin. Er möchte ja auch bis 2024, also noch just bis zum Ende seiner zweiten Amtszeit, also so er wieder gewählt werden sollte, möchte er ja wieder American Boots on the Moon, wie er sagt, haben, also amerikanische Astronauten auf dem Mond. Er ist da schon sehr raumfahrtfreundlich, auch was die Finanzierung angeht. Aber warum? Halt klar, er will America Great Again machen, Nationalstolz, und da ist der Mars so gut wie der Mond, natürlich. Ja.
Abenteuer Raumfahrt. Guido, ich danke dir für die Eindrücke und auch fürs gemeinsame Nachdenken. Ja, gestern Mikroben aus der Tiefsee, heute Rover auf dem Mars. Wir versuchen halt hier im Podcast nicht immer nur durch die politische Brille zu gucken, sondern auch andere Themen zu setzen. Wobei, am Ende ist ja eigentlich alles immer irgendwie politisch, ne? Soweit also der Tag für den 30. Juli 2020. Sie erreichen uns, wenn Sie mögen, per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Tschüssi.